Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, O
Herr. Als die Menge gesättigt war, zwang Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er das Volk wegschicken. Nachdem er das getan hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Und als die Nacht hereinbrach, war er immer noch dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn es herrschte ein widriger Wind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging über das Wasser. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Sofort beruhigte sie Jesus und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf sagte Petrus zu ihm: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Er rief: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor ihm nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte ein paar Worte zu dem Evangelium sagen, besonders zu der Stelle, die den Petrus betrifft. Also das Gehen über das Wasser, ob das historisch ist, vermutlich ist es das nicht, auch wenn in der Antike Geschichten, die irgendwie mit Gehen über Wasser zu tun haben, weit verbreitet sind. Und die Meinung, die war, über das Wasser gehen, das kann nur ein Gott oder ein Göttersohn oder irgendein Hero, aber natürlich nicht der normale Mensch. Also von daher wird es wohl kaum eine Geschichte aus dem Leben, aus dem geschichtlichen Leben Jesu sein, was die Interpretation nicht gerade erleichtert. Ich habe einen Kommentar gelesen, den ich immer sehr gern lese, aus dieser Reihe evangelisch-katholischer Kommentar zum Matthäus, und da lautet das Resümee, das wohl auch den exegetischen Mainstream dieser Geschichte wiedergibt, folgendermaßen. Habe ich abgeschrieben. Wort für Wort, ja. Das kann ich. Unsere Geschichte berichtet, wie der Christ, dargestellt an Petrus, im konkreten Wagnis des Gehorsams sein Boot verlässt und ungesichert im bloßen Wasser über sich hinauswächst und dabei das eigene Versagen und zugleich das Gehaltensein durch den Herrn erfährt. Sie, die Geschichte, handelt von der Möglichkeit des Wagnisses menschlicher Überschreitung eigener Grenzen im Glauben, mitten in der Bodenlosigkeit von Angst, Not, Unglück, Leiden und Schuld. Ihr könnt jetzt aufhören. Das irgendwie stimmt das ja. Und der Teil ist ja wirklich hoch zu loben. Es ist im Grunde das Wagnis, das Risiko lohnt sich, könnte man der Geschichte, auch wenn man sonst nicht sehr viel versteht, aber das könnte man dem entnehmen. Es lohnt sich, ja, im Glauben, bitte, habe ich nichts dagegen, ein Risiko einzugehen, man schluckt ein bisschen Wasser, kann sein, aber Petrus kommt am Ziel an, wohlbehalten im Großen und Ganzen. Damit könnte man das Buch zuklappen und das wäre wirklich eine ganz wichtige Botschaft. Es ging mir allerdings so, das stimmt, aber bei mir blieb so ein Gefühl zurück, ja, trifft es denn die Geschichte so wirklich? Also es trifft sie, gar keine Frage. Also mir kamen dann Fragen der Art, wenn hier steht, im konkreten Wagnis des Gehorsams. Ja, Jesus hat gesagt, komm. Vorausgegangen ist aber, dass Petrus dem Jesus geradezu, also ich will jetzt nicht sagen befohlen, aber angeschafft hat, er möge ihm befehlen, dass er übers Wasser auf ihn zukommt. Das ist so ein bisschen wie ein Kind sagt, Papa, ich sag mir doch, dass ich auf die Kirmes gehen darf und gib mir 50 Mark, damit ich da irgendwie fahren kann und so weiter. Und dann macht es der Papa und das Kind sagt dann am Ende, ja, ich musste ja, er hat es mir ja befohlen. Ja. Also ein bisschen so wirkt es auf mich. Und weiter unten, wo der Kommentar dann schreibt, die menschliche Überschreitung eigener Grenzen im Glauben mitten in der Bodenlosigkeit von Angst, Not, Unglück. Ja, aber man hat da irgendwie, oder ich habe da eine, also ich denke da eher bei der Überschreitung menschlicher Grenzen, denke ich in Not, Unglück, denke ich dann eher an irgendjemanden, also einen Bergsteiger, der sein Leben riskiert, um seinen verunglückten oder schwach gewordenen Kameraden zu retten, oder Leute, die in den ganzen Katastrophen, von denen wir dauernd hören, über sich hinauswachsen, um irgendwie das Unglück einzudämmen und Leben zu retten oder dergleichen. Da kommt mir dann die Frage, wem nützt denn eigentlich die Geschichte von dem Petrus? Den Jüngern im Boot nicht. Also die werden sich, wenn sie normal ticken, an den Kopf greifen und sagen, ist denn der jetzt völlig übergeschnappt? Oder sie werden sagen, das bedeutet Mann über Bord, ja, bei Nacht, Wind und Wellen, die müssen schnelle Manöver ausführen, um den wieder reinzukriegen, das ist lebensgefährlich für die. Oder nützt ihnen, dass er den Erweis erbringt, wenn es geht, es handelt sich in der Tat um Jesus, wer außer ihm zweifelt denn? Also er ist der Einzige, der sagt, wenn du es bist. Außerdem hätte sich das im Verlauf der Zeit von selbst geklärt. Also wem nützt denn das eigentlich? An der Stelle geriet der gute Petrus bei mir unter den Verdacht des Ego-Trips. Das ist sein Ding. Eine andere Geschichte in dem Zusammenhang ist noch, als wen sieht er denn da Jesus an? Als wen sieht er Jesus an? Zum einen als einen Deppen, dem er sagen kann, was er ihm zu befehlen hat. Das kenne ich sehr gut von mir und von vielen anderen. Das ist nämlich nicht selten der Duktus des Bittgebetes. Du lachst, das ist eigentlich überhaupt nicht zum Lachen. Wir wenden uns in der Not an Gott und sagen ihm, was er bitte zu machen hat, damit es irgendjemand oder mir wieder besser geht. Weiß er das nicht selber? Muss er das von mir erfahren und dann anschließend ausführen, was ich ihm sage? Wer ist denn da Gott eigentlich? Von wegen, wir gehorchen, wir erwarten, dass er uns gehorcht. Das ist genau das, was der Petrus macht. Und zwar etwas, also man kann nicht übers Wasser gehen. Da ist noch die Vorstellung, da ist noch eine Illusion drin in meinen Augen, nämlich die Vorstellung, wer glaubt, ja, bei dem werden im schlimmsten Fall noch die Knöchel von Angst, Not, Unglück, Leiden, Schuld, Einsamkeit, Tod, Verlust und, was das Leben, Schmerz, Alter, was das Leben einfach so an Tiefen und Elend zu bieten hat, bei dem werden im schlimmsten Fall gerade noch die Fußknöchel davon berührt, ja. Aber ansonsten als Gläubiger geht man oben drüber, so wie der liebe Gott oben drüber geht. Das halte ich ehrlich gesagt für eine Illusion. Am Leben Jesu ist zu erkennen, und das ist für mich einer wirklich der dramatischsten Momente in der Schrift, wo er, Gottes Sohn immerhin, wie wir glauben, am Kreuz hängt. Und der Rest der Welt steht davor und sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig mal runter. Dann, wenn du das machst, dann glauben wir. Das ist genau die Vorstellung Gottes Sohn. Wer näher zu Gott ist, wer mit Gott zu tun hat, bei dem werden im schlimmsten Fall gerade noch die Fußknöchel nass vom Elend dieser Welt. Und die Passion Jesu lehrt eigentlich, das stimmt nicht. Also, was geschieht da? Aus meiner Sicht, Petrus inszeniert irgendwas, ich weiß nicht genau was, seine Illusion von Gott, seine Illusion von sich selber, nämlich der Größenwahn, er kann übers Wasser gehen, vielleicht auch seine Verschmelzungswünsche. Wisst ihr noch, als der Herr und ich damals bei Nacht auf dem See standen, ich und der Herr, wie ein Mann, ja, oder eine Frau, Entschuldigung. So, also der inszeniert da was. Übrigens, der Freiherr von Goethe, der war von dieser Geschichte ganz angetan, eine seiner liebsten Legenden aus der Heiligen Schrift. Und er entnimmt ihr, dass man eben durch festen Glauben und frischen Mut siegt, während bei geringstem anwandelndem Zweifel man unterliegt. da ist mir seine Geschichte in Ilmenau eingefallen. Ilmenau, die hatten ein Bergwerk und es funktionierte nicht mehr. Und es war im Fürstentum Weimar, wo er ja der führende Minister war, war das eine Armutsregion. Und der Herr von Goethe, in festem Glauben und frischem Mut, alle Zweifel beiseite schieben, hat dafür gesorgt und enorm Geld investiert, dass dieses Bergwerksunternehmen wieder aufgemöbelt wird. Um dann 3, 4, 5, 6 Jahre später den völligen Ruin einzufahren. In festem Glauben und frischem Mut jeden anwandelnden Zweifel zur Seite drückend. Es gibt noch eine buddhistische Parallele zu unserem Text von einem Buddha-Schüler. Der ist alles andere als im Hier und Jetzt, sondern er ist also in Gedanken ganz beim Buddha und beseligt, wie er den Meister wieder sieht. Und da ist ein Fluss und er läuft einfach auf den Fluss übers Wasser. Mittendrin hat die Realität dann doch eine kleine Chance, ihn zu erreichen. Prompt sinkt er, aber er denkt wieder fest an den Buddha und kommt ans andere Ufer. Ja, warum hat er keinen Kahn genommen? Da hätte er es selber erreicht. Wozu soll denn das gut sein? Das sind Unternehmungen mit dem Mäntelchen der Großartigkeit, die der reine Blödsinn sind. Inszenierung. Der Witz ist nur, dass in unserer Geschichte Jesus mitspielt. Gott spielt mit bei unseren Inszenierungen. Es ist sogar äußerst lobenswert, wenn wir das machen. Denn erst sieht es ja so aus, als würde das gehen, mit dem übers Wasser gehen. Aber irgendwann ist halt die Wirklichkeit, wirkt ganz einfach die Wirklichkeit. Wirkt der Wind und die Wellen und die Nacht und die Angst kommt. Und dann ist Schluss mit der Illusion und man merkt, wie man am Absaufen ist und wie die Not eben nicht nur die Fußknöchel benetzt, sondern über einem zusammenschlägt. Das bietet einen großen Vorteil. Darin stirbt die Illusion. Die Illusion über sich, in dem Fall über den eigenen Größenwahn, die Illusion über Gott, die Illusion von Gott und ich, wir zwei. Das ist in Wahrheit ein großer Vorteil. Und dieses Sterben macht Platz für was anderes, nämlich leibhaftig ergriffen zu werden von Jesus. Leibhaftig Christus zu erfahren, real, als Teil der Wirklichkeit und nicht als Illusion. Irgendwie ist es das, worum es auch in unserer Meditation geht. Nämlich so, wie die Jünger in ihrer Not auf dem See, in ihrem Alltag unterfangen sind von der Gegenwart Gottes, auch in Not und widrigem Wind. So ist auch unser Meditieren unterfangen von der Gegenwart Gottes. Wurscht, ob es voller Unruhe, voller Gedanken, voll angenehmer Gefühle, voll schwieriger Gefühle ist. Alles, was ist, ist Unterfangen von Gott. Oder wie wir Freitag gelesen haben, in allem wohnt sein unvergänglicher Geist. Und wenn es noch so banal und noch so widrig ist. Und worum es geht, ist aufzuwachen zu dieser Schicht der Wirklichkeit, zu diesem Anwesen Christi in der Realität, wie sie ist. Also in dieser Erfahrung von Christus ergriffen zu werden, und zwar genau dort, wo meine Illusionen sterben. Ja, das ist mein, soll ich sagen, mein Kommentar. Ich aber sage euch zu dieser Stelle.